Der Sommer ist vorbei, ein guter Zeitpunkt, um darauf zurückzublicken, was uns die Blockbuster-Saison gebracht hat. Zum Beispiel mit Berichten und Interviews vom 13. Edit Filmmakers Festival aus Frankfurt. Mein Name ist Alexander Gajic und dies ist der erste Real Virtuality Podcast. Das Edit Filmmakers Festival, das im Herbst in Frankfurt am Main stattfindet, ist jedes Jahr wieder eine interessante und relativ einzigartige Mischung aus Filmfestival und Branchentreff. Früher waren es hauptsächlich Visual Effects Artists und Animatoren, die hier in Vorträgen von ihrer Arbeit berichtet haben. Heute sind es zusätzlich Kameramänner, Cutter und Sounddesigner aus Deutschland, Europa und den USA. Ein großer Teil also des Spektrums einer Filmproduktion. Die Edit ist kein Event, auf das die gesamte Industrie mit Spannung wartet, auch wenn sie jedes Jahr wieder versucht, sich mit ihrer Eröffnungsgala einen entsprechenden Anstrich zu geben. Sie ist aber ein exzellenter Ort, um sich über die momentanen Herausforderungen der Filmproduktion zu informieren und sich in familiärer Atmosphäre mit Filmprofis und Amateuren auszutauschen. 2010 fand die Edit zum 13. Mal statt. Es war also klar, dass ich den ehemaligen Programmchef und neuen Festivalleiter Rolf Krämer, mit dem ich am Sonntag vor Beginn des Festivals sprechen konnte, als erstes fragte, ob er vor dieser abergläubisch besetzten Zahl keine Angst habe.
Nee, kein bisschen. 13 hat mir bis jetzt immer Glück gebracht und ich glaube, das ist keine bedrohliche Zahl, eine gute Zahl.
13. Jahr Edit, was bedeutet das für Sie?
Na, für mich ist es ja das 12. Jahr Edit. Im ersten war ich nicht dabei und danach fing ich an mit der Programmarbeit. Für mich bedeutet es To Infinity and Beyond. Also wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und ich hoffe, dass es auch funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Wir wollen vor allen Dingen, hört sich jetzt albern an, die Edit vom Festival lösen. Wir wollen die Kommunikation über das Filmemachen nicht nur hier stattfinden lassen, sondern schon vorab in verschiedenen Medien. Wir haben eine Ausstellung in die Innenstadt gestellt, wir haben unsere Website aufgejatzt, wir haben den Festivalkatalog zu einem Magazin ausgeweitet. Wir wollen die Kommunikation über das Filmemachen im digitalen Zeitalter kontinuierlich über das ganze Jahr betreiben.
Das große Thema dieses Jahr ist 3D, klar. Gehen Sie gerne mit Brille ins Kino?
Na, ich bin kurzsichtig, ich gehe immer mit Brille ins Kino, von daher geht's. Ich glaube tatsächlich, dass die originäre 3D, also die 3D-Projektion, die wirklich stereoskopisch aufgenommen ist, eine Perspektive hat. Ich glaube, dass insbesondere im Animationsfilmbereich es sehr gut funktioniert. Ich glaube allerdings, dass bei all den Filmen, die es nicht konsequent und von vornherein machen, sondern auf Dimensionierung setzen oder einfach nur auf der Welle mitreiten wollen, dass die keine so große Perspektive haben. Und ich glaube auch, dass die Brille schon eine Sache ist, die stört. Wenn sie es schaffen, die 3D ohne Brille zu machen, glaube ich, wird es wirklich, wirklich den Durchbruch erleiden.
Was können und was sollten die Festivalbesucher mitnehmen, wenn sie dieses Jahr hierher kommen?
Viele gute Kontakte, viel Inspiration, tolle Gespräche mit tollen Filmschaffenden und ein paar Ideen davon, wie sie das nächste Mal ihre Filme noch einen Tick besser machen können.
Irgendwelche persönlichen Highlights, die Sie auf keinen Fall verpassen werden?
Ich kann da nichts auswählen. Ich freue mich auf wirklich alles. Ich bin gespannt auf die Soundshows, weil das haben wir noch nicht gemacht. Das ist ein bisschen was Neues für uns. Das sind auch jetzt technische Herausforderungen. Aber ich freue mich auf sehr, sehr, sehr viel und hoffentlich was mitnehmen kann.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die nächsten 3 Tage.
Die wünsche ich Ihnen auch.
3D war tatsächlich das größte Thema in diesem Jahr, vor allem am ersten Tag des Festivals. Ein Praxisworkshop am Vormittag und eine theoretische Diskussion am Nachmittag beleuchteten das Thema von mehreren Seiten. Hinzu kamen weitere Vorträge von Filmschaffenden, die mit 3D gearbeitet hatten. Die Meinungen zu 3D und die Arbeitsweisen, die sich daraus ableiten, gehen durchaus auseinander. Alaric Hamacher, Stereograf der Firma Virtual Experience, hatte während des Praxisworkshops einige Grundlagen der Stereografie vorgestellt. Dort hatte er auch gesagt, dass der Kampf um 3D noch nicht gewonnen sei. Ich habe ihn gefragt, was er damit genau meinte.
Ich denke, wenn man in der Vergangenheit guckt, sind das nie A-Movies gewesen. Das sind immer B- und C-Filme gewesen, also mit schlechten Regisseuren, schlechten Schauspielern. Da ist sehr weniges eigentlich, was wirklich auch von der Filmindustrie selbst ernst genommen worden ist. Man hat sich gedacht, wir können damit das schnelle Geld machen. Und dadurch sind Filme zustande gekommen, die jetzt für den Zuschauer nicht besonders inhaltsmäßig attraktiv gewesen sind. Und ich denke, am Ende des Tages wird sich das auch erschöpfen, wenn man nur glaubt, dass 3D einen speziellen Effekt hat. Und mit Avatar ist so ein bisschen Umbruch entstanden. weil das der erste Film von einem A-Regisseur gewesen ist. Und es bleibt zu hoffen, dass es sozusagen auch in der Kategorie von höherwertigen Filmen weitergeht mit dem 3D, dass es nicht wieder verfällt in etwas, was nur mit dummer Effekthascherei und ohne anspruchsvolle Stories auskommen kann. Die sind genauso nötig für das 3D, wie sie für das 2D auch notwendig sind.
Das heißt, formulieren Sie mal Ihre Vision davon, wie ein 3D-Film aussehen sollte, wenn er gut ist.
Das muss eine tolle Story sein und das ist das Wichtigste. Und dann müssen diese 3D-Mittel so genutzt werden, dass sie einfach ästhetisch das Maximum rausholen, um den Zuschauer daraus ein Sehvergnügen zu bereiten.
Sie sind Stereograf. Das ist ein Beruf, der jetzt erst wieder zu neuer Blüte gelangt vermutlich. Erklären Sie noch mal gerade, was genau Ihre Aufgabe dann bei einem Filmdreh ist.
Bei einem Filmdreh bin ich Bindeglied zwischen dem Regisseur und dem DOP. Beide sind in der Regel jetzt Leute, die noch nicht so erfahren sind in 3D. Und die 3D-Gestaltung wirkt sich auf der einen Seite sowohl aus auf die Objekte und Personen, so wie sie im Raum stehen. Also hat das natürlich mit Inszenierung zu tun. Da muss unter Umständen etwas anders dargestellt werden, um einen Effekt besser oder weniger gut hervorzubringen und auch um Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Auf der anderen Seite, wenn der DOP Hilfe braucht bei der Wahl seiner Brennweiten, wie er den Raum abbildet oder um eine Kontinuität von Zeit und Raum, gerade bei szenischer Arbeit, da aufrechtzuerhalten, brauchen natürlich Unterstützung, um zu wissen, welche Variation noch möglich ist oder was sozusagen zu einem Bruch in der Darstellung später im Schnitt führen wird.
Glauben Sie, dass die Ausbildung von Kameramännern, von Directors of Photography in der Zukunft das dann auch stärker beinhalten wird, sodass der Beruf als solcher dann irgendwann auch nicht mehr als Einzelberuf bestehen bleiben muss?
Tja, man müsste sich mal die Filmhochschulen angucken, ob überhaupt auf dem Programm für das nächste Jahr schon irgendwie Stereo 3D mal auf dem Lehrplan ist. Und das ist meines Wissens nicht der Fall. Also ich weiß, in Frankreich, in Korea haben die Filmhochschulen seit einem Jahr schon sehr stark mit ihren Lehrprogrammen darauf reagiert. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mich von null an für Stereo interessieren würde, an welcher deutschen Schule ich das jetzt lernen könnte.
Wollen Sie eine Prognose abgeben in 5 Jahren, in 10 Jahren? Wo stehen wir auf dem Kinomarkt in Sachen Stereografie?
Ich denke, der amerikanische und der asiatische Markt werden explodieren mit ihrer Kreativität. Und die Europäer müssen sehr aufpassen, dass sie nicht noch weiter an Leinwänden verlieren, weil sie einfach nicht anwesend sind in diesem neuen Medium.
Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen noch viel Spaß.
Danke.
Wenn man schon über 3D spricht, darf ein Film natürlich nicht fehlen. James Camerons Avatar hat so viel Geld eingespielt wie kein Film zuvor und die digitale 3D-Welle überhaupt erst möglich gemacht. Zudem hat er in Sachen Performance Capturing und dem Erschaffen künstlicher Welten neue Standards gesetzt. Einer der interessantesten Vorträge auf der Edit war, entsprechend der Dimensionen von Avatar, der von Steven Rifkin. Rifkin hat unter anderem die Pirates of the Caribbean Filme geschnitten und wurde bei Avatar eigentlich nur angeheuert, um als Cutter für die Realfilmsequenzen zu arbeiten. Schließlich schnitt er dann gemeinsam mit James Cameron und John Rafua doch den ganzen Film. Das bedeutete auch, einen völlig neuen Prozess zu lernen, wie er mir im Interview erklärte.
There are many aspects of editing, but when you normally edit a film, the selection process and kind of narrowing the takes down may be one process, and editing the first cut may be another, and the director's cut may be another. But basically, the film was cut in performance edit and then virtual camera edit. So, and the live action was a more traditional edit. But the performances were captured along with a face camera that recorded every detail of the face performances of each actor. And then the performances were pre-cut and prepared for the virtual camera. So every scene in the film had to go through this process that were virtual camera scenes. And it did involve editing the film twice so that you had this pre-post-production process of selecting the takes and preparing a performance edit and then preparing it for camera and all of the things that that entailed, you know, incorporating the environments and the wardrobe and the props and layers of different performances into one shot that will play that may cover a section of a scene so that Jim could put his virtual camera on it and shoot the scene and create the shots to create the scene the way he wants it and not, you know, and now not worrying about the performance.
Could you still use a lot of your traditional tools of the trade, or was it a whole new way of working that you had to develop?
Well, I'd say both. I'd say that you have to use everything you know, and there's a whole new set of sensibilities and concerns and knowledge that has to enter into this process, as complicated as it is. You have to, I think you have to evolve. And this was such a unique project in the sense that I don't think anything had ever been done quite like this before.
Avatar is also famous, probably most famous, for reigniting 3D. When did 3D enter into the process, and what did you learn about cutting in 3D?
Well, the live-action footage was 3D from the moment it was shot, because it was shot with the Pace camera that Jim helped develop with Vince Pace that he used on his 3D documentaries. The virtual scenes were cut with a single eye, and as soon as we had a cut that we liked, they went through a process where we would get renders of the of both eyes and then check the edit. As far as it affected our cutting, you know, we discovered that sometimes shots play a little longer in 3D, and sometimes edgy things on the frame may be more distracting, so they're either in the frame farther or they're not in at all. We had the ability in the virtual world to cancel something. If something was like the edge of a character was sticking in on an over shoulder and the shot would be better without it, we had the ability to take them out or move them in farther if we wanted to.
So did you become a stereographer as well as an editor?
Not really. We had a whole department of people dedicated to the visual stereo aspect of the film. And they worked very closely with Jim to determine depth of field and convergence and interocular and all those fancy words that have to do with 3D. But once they arrived at a sort of a locked version of the 3D for that scene, that stayed with the scene, that went to Weta, and that stereo remained the same, unless, of course, Jim wanted to make a change, which he could. Mm-hmm.
During your talk, you also mentioned that when you cut traditionally on film and you get the dailies, sometimes as an editor, or maybe even later on as the director comes into the process, you think, ah, well, we're missing this bit, why did they shoot it that way? But you had the total freedom of, in the virtual camera stage, of getting the shots, basically just getting exactly the shots you wanted. What were the challenges that involved that? I mean, when you have so much material, isn't it also a challenge that you get a kind of information overload that you have to deal with, or something like that?
Well, I think since the advent of digital editing, people can become overwhelmed with alternatives. And I don't think that infinite possibilities should be seen as a negative. I think that when people have vision like James Cameron, who sees in his mind something that might be impossible to do in the real world, and is able to accomplish that, that's not a limitation. That's a real advantage. So, I mean, things like just even being able to separate performance from shots is a revolutionary concept, where the freedom to explore a scene and cover it any way you want and experiment and not worry about burning your actors out or not having the best performance anymore because they're tired, that's a liberating thing.
What was the hardest scene to cut?
Well, I think, you know, we had a lot of challenges in the battle of the third act battle to try and make it concise and compress it because we still had a whole ending a big mano-a-mano fight with Jake and Quaritch in the amp suit and the whole ending of the film. So, you know, I mean, there was challenges in cutting the film down, and there were challenges of specific scenes that in themselves challenged the system of performance capture, crowd scenes where we had layer upon layer of different captured elements that all had to be sunk up so that they'd play back. And I think that really taxed the system. But we found workarounds so that we could play this material back and Jim could shoot the shots that he wanted. And we were learning from each other. We found ways to do things that were, you know, we had to learn from each other. We were kind of making this stuff up as we went along. Nobody had ever done anything quite like this before. And, you know, it was very gratifying to see the result.
You mentioned that pipelines get ever tighter and you have to deliver something resembling a finished film ever earlier as an editor. So how do you see that evolving? How do you see the craft of the editor evolving in the future?
Well, the digital age has given way to shorter schedules a lot of times because studios realize that films can be cut faster in terms of the time that it takes to finish a film. And we've also, at the same time, been given more responsibility to work more with music and sound and visual effects. And I don't know where that goes. I don't know. I know that there are certain limitations that, you know, human beings can withstand. I mean, you can't work more than 7 days a week, 24 hours a day. So I guess that's where it stops. But one of these days, somebody won't make a deadline and some screen will be dark somewhere in the world. And then somebody will realize that they pushed the process too far in terms of deadlines.
Okay, thank you very much and enjoy the rest of the festival.
Thank you.
Insgesamt gesehen fand ich die Edit in diesem Jahr in ihrer Themenmischung sehr gelungen, was hoffentlich den Weg für die nächsten Jahre weist. Ich bedanke mich bei meinen Interviewpartnern, Festivalleiter Rolf Kremer, Stereograf Alaric Hamacher und Cutter Steven Rifkin, bei den Organisatoren und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Das war der erste Real Virtuality Podcast. Mehr Gedanken zur Edit sowie Kommentare und Interviews zu anderen Aspekten der Zukunft von Film und Medien finden Sie regelmäßig in meinem Blog Real Virtuality unter alexandergajic.de, Alexander G-A-J-I-C.de oder realvirtuality.wordpress.com. Ich freue mich über Kommentare im Blog oder unter kontakt@alexandergajic.de auch per E-Mail. Bis zum nächsten Mal.
You're listening to Free Music by Dano. Download free MP3s at danosongs.com.